HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Countertenor Jochen Kowalski, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Als Requisiteur an der Staatsoper unter den Linden in Berlin hat er sein Theaterberufsleben begonnen. Tenor wollte er werden, den Lohengrin singen, doch Countertenor ist er geworden. Am Anfang war seine Stimme ein Rohdiamant, der geschliffen werden musste. Und er wurde geschliffen, dieser Rohdiamant. Jochen Kowalski ist nicht nur auf der ganzen Welt in den größten Opernhäusern aufgetreten, er war auch ein Vorbild für viele andere Sänger. Über all das wollen wir sprechen in dieser Sendung. Guten Tag, Herr Kowalski.
Oh, das war aber eine schöne Einführung.
Willkommen.
Also danke. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin zum ersten Mal im Hessischen Rundfunk. Ich habe zwar viel in Frankfurt am Main gemacht, ich erinnere mich genau zur Wendezeit, meinen ersten Oberon in Frankfurt gesungen zu haben im Midsummer Night's Dream mit einem fantastischen Regisseur Thomas Lankoff, mit einem fantastischen Dirigent Gary Bertini, ein fantastisches Ensemble und ich habe mich in Frankfurt so dermaßen wohlgefühlt.
Auf diese Aufführung wollte ich noch zu sprechen kommen. Die fand nämlich am 10. November 1989 statt.
Stellen Sie sich das bitte vor.
Am
9. Ist in Berlin die Mauer gefallen. Und das habe ich auch nicht mitbekommen, weil ich am 9. den Orpheus gesungen habe an der Komischen Oper. Meine Angst war nur, dass ich am 10. richtig den Flieger nach Frankfurt am Main bekomme, weil plötzlich standen Hunderte von Menschen am Grenzübergang. Und ich musste doch den Flieger zur Vorstellung kriegen.
Herr Kowalski,
hat irgendwie geklappt.
Jetzt sind Sie mitten reingesprungen.
Ja.
War von mir gar nicht so geplant. Aber das ist ja schön, so ein bisschen improvisieren. Meine erste Frage, haben Sie heute schon gesungen?
Ich habe heute noch nicht gesungen. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich hatte am Samstag Konzert und da habe ich mir einen Lebenswunsch erfüllt. Ein Stück, was ich schon immer machen wollte. Dieses Stück habe ich zum ersten Mal im Rias als 14-Jähriger gehört. Das ist jetzt 100 Jahre her. Und das Stück heißt Das Hexenlied von Max von Schillings. Und der Rias spielte eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks mit dem grandiosen deutschen Schauspieler Wolfgang Büttner. Kennt wahrscheinlich heute auch keiner mehr. Und mit dem Münchner Rundfunkorchester. Und ich saß, weiß ich noch wie heute, 13, 14 vor diesem Radio und war so fasziniert von diesem Stück. Das ist wahrscheinlich das bedeutendste deutsche Melodram, geschrieben 1902. Zunächst mit Klavierbegleitung und weil es so ein Riesenerfolg war, hat es Max von Schillings noch für Orchester ausgesetzt. Und ich habe jetzt die Klavierfassung beim Altmark-Festival gemacht in einem der wunderbaren Herrenhäuser der Bismarck-Familie. Wenn man das monatelang und intensiv probt, das braucht wirklich viel Zeit. Und heute ist irgendwie bei mir die Luft raus und ich hatte auch keine Lust zu üben, weil ich wusste, ich bin ja bei Ihnen, habe mich drauf gefreut. Und dann ging dem übste eben mal morgen.
Aber
heute nicht.
Aber normalerweise jeden Tag?
Jeden Tag, außer sonntags.
Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Sie frühstücken und danach geht's ans Klavier und dann gibt's
Frühstücken, die ganze Mundhygiene, muss vorher alles klappen, Zähne putzen und das ist, gehört bei mir wie Zähne putzen dazu.
Das ist also
Üben. Das ist ein
Training
muss,
oder ein Exerzitium?
Exerzitium, Training, man muss, jeden Tag ist die Stimme anders. Je nachdem, wie man geschlafen hat, wie man sich fühlt, Stimme, Stimmung, hängt alles zusammen und ich habe schlechte Laune, wenn ich mal nicht geübt habe.
Sie sind Jahrgang 1954 und selbstverständlich kaum zu glauben, wenn man Ihnen so gegenüber sitzt. Und selbstverständlich stellt sich die Frage, wie denn diese Stimmbänder sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickeln. Und wenn ich sage Stimmbänder, dann meine ich natürlich auch die Stimme im umfassenden Sinn, die Gesangsstimme. Darauf werden wir selbstverständlich zu sprechen kommen, Herr Kowalski. Doch lassen Sie uns nochmal am Anfang beginnen beim Rohdiamanten.
Beim Rohdiamanten.
Wer hat denn diesen Diamanten entdeckt? Waren Sie das oder war das so ein Gesangslehrer?
Das war eine Gesangslehrerin. Ich war Student, habe mich rumgequält als Tenor an der Hochschule für Musik. Ich hatte einen wunderbaren
Leben
in Berlin an der Hans-Eisler-Schule. Und die DDR hatte ja 100.000 Theater, wie Sie wissen. Und bis in der kleinsten Stadt war irgendwie ein Drei-Sparten-Theater. Und die mussten natürlich mit Chorsänger, Solisten, Orchestermitglieder vollgestopft werden, dass die Theater überhaupt spielen konnten. Und die haben fast jeden aufgenommen. Ich habe vorgesungen, ich kann Ihnen genau sagen, was. Atmest du nicht mit mir die süßen Düfte aus dem dritten Akt Lohengrin, aus der Brautgemach-Szene? Und ich habe bloß gesehen, wie die Herrschaften so nach unten guckten, die Prüfungskommission, und sich eines Lächelns nicht erwehren konnten. Dachte ich, naja, nur erst recht. Und da haben sie gefragt, was haben sie denn noch? Man musste ein Kampflied der Arbeiterklasse vorsingen, das war Pflicht. Da habe ich vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Das Solidaritätslied. Und da sage ich, ich hätte jetzt noch die Szene des Siegmund aus die Walküre. Winterstürme wichen dem Wonnemund. Mhm. Und dann konnte ich gehen. Aber sie haben mich abgelehnt. Sie haben nicht mal mich genommen. Und das passierte dann 2 oder 3 Mal. Und beim letzten Mal dachte ich, so geht's nicht weiter. Jetzt nimmst du dir einfach mal eine Gesangslehrerin, die dir mal irgendwas beibringt.
Das heißt, der Wunsch war aber schon ganz, ganz stark. Sonst würde man sich ja vielleicht ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen.
Das Einzige, was ich im Ostfernsehen geguckt habe, oder unsere Familie, war jeden Montagabend lief ein Uferfilm. Das war ein richtiges Ritual im DDR-Fernsehen. Und da gab es natürlich auch viele Sängerfilme mit Jan Kipura, mit Gilly, alle die großen Stars. Und die haben überhaupt nicht geübt. Die standen sich hin, machten den Mund auf und sangen im Tonfilm. Ja, sagte ich, ist ja toll, ein Sänger zu sein. Man stellt sich hin und singt. Bis ich dann schmerzlich feststellen musste, da gehört wahnsinnig viel Arbeit dazu. Naja, ich habe mich denn in einer Volksmusikschule in Prenzlauer Berg vorgestellt bei einer Gesangslehrerin und die sagt, Kowalski, du bist ja verrückt, wie kannst du denn Lohengrin und Wagner singen? Sing doch mal ein einfaches Mozartlied oder Mendelssohn, und ist schon schwer genug. Na, die hat mich vorbereitet für eine dritte Aufnahmeprüfung und da hat's geklappt. Da haben die mich genommen.
Und dann sollten sie Tenor werden.
Dann sollte ich Tenor werden, weil die DDR brauchte Tenöre.
Um nochmal in dem Bild zu bleiben, Herr Kowalski, da war der Rohdiamant aber noch nicht als Rohdiamant entdeckt.
Da war das eher so eine Notlösung.
So ein Juwel oder irgendein
auch
schönes...
Auch nicht mal ein Juwel. Das war irgendwie sowas, der Gesangslehrer sagt, ja, Sie haben ja eine Stimme. Dann sagt er mal wieder nach 2 Jahren, also wollen Sie nicht doch lieber was anderes machen und so. Und wenn sowas zu mir gesagt wird, dann mobilisiert Herr Kowalski seine Kräfte. Es ging immer noch um das Fach Tenor. Dass ich eine zweite Stimme, ich habe keine zweite Stimme, dass ich eine andere Begabung hatte, wusste ich nicht. Ich konnte bei uns in der Kirche im Weihnachtskrippenspiel noch mit 15, 16 Jahren den Josef singen mit Knabenstimme. Da haben die alle gesagt, Frau Kowalski, ihr Jochen, der hat ja eine Engelstimme. Meine Eltern hatten eine Fleischerei, die mussten ja alle, haben alle bei uns eingekauft und die haben mich dann gehört und da war meine Mutter natürlich ganz stolz. Aber ich wusste ja nicht, dass die mir erhalten bleibt. Das kam durch einen Zufall raus, da musste ich was nachsingen von einer Kommilitonin, die sang da die Orpheus-Arie vor mir.
Die
hat das F nicht getroffen und ich habe mich einfach dahinter gestellt, ich war nach ihr dran und ich sage, wo ist denn da die Schwierigkeit? Wo ist da bitte die Schwierigkeit? Hab das gesungen und das, die Korrepetitoren, die erstarrte am Klavier, sie hat es wie ein Film, wie ein schlechter Hollywood-Film. Da sagt sie, mein Gott, Jochen, du klingst ja wie ein Countertenor. Und da habe ich bloß gesagt in meinem Berliner, was ist denn das, ein Countertenor? Ich kannte das gar nicht.
Erklären Sie es uns.
Das kann ich bis heute nicht erklären.
Aber die Frage kommt natürlich immer.
Immer.
Zeitlebens.
Aber ich dachte immer, jetzt ist es so, Countertenöre sind noch so jetzt populär inzwischen geworden. Jetzt muss man das vielleicht nicht mehr erklären. Das sind Männer, die die Begabung haben, in Altlage zu singen, wie die Kastraten 200 Jahre vor uns oder sogar jetzt schon in Sopranlage. Ich habe Kollegen, die singen ja also hervorragend Sopranpartien, ja.
Das ist die
Kopfstimme. Auf solche Diskussionen lasse ich mich gar nicht ein, wie das funktioniert. Ich weiß es selbst nicht. Die haben mich in der Charité damals, als das so publik wurde, auf den Kopf gestellt und haben Fernsehkameras reingehalten. Und was ich da für Messungen machen musste. Naja, gut, ich kann es nie erklären. Ich sag's immer, das ist das beste Geschenk, das der liebe Gott mir gemacht hat.
Jetzt haben wir die Sprechstimme von Jochen Kowalski gehört. Jetzt wollen wir die Singstimme von Jochen Kowalski hören. Und zwar in der Rolle, von der Sie gerade gesprochen haben. Orpheus und Eurydike von Christoph Willibald Gluck. Ohne Wenn und Aber ist das die Arie, die Ihre ganze Laufbahn über Sie begleitet hat.
Ja.
Tolles Lied. Obgleich eine traurige Situation, aber ein wunderschön.
Und in C-Dur. Die ist in C-Dur. Können Sie sich das vorstellen? Traurig, aber C-Dur.
Und Jochen Kowalski singt das jetzt, ach, ich hab sie verloren, nämlich Eurydike. Hartmut Hähnchen dirigiert das Kammerorchester Karl Philipp Emanuel Bach. Kowalski mit der Klage des Orpheus, ach, ich habe sie verloren, aus der Oper Orpheus und Eurydike von Christoph Willibald Gluck. Hartmut Hähnchen dirigierte das Kammerorchester Karl Philipp Emanuel Bach. HR2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Countertenor Jochen Kowalski. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Kowalski, mehr als 100 Mal haben Sie, glaube ich, diese Partie, diesen Orpheus gesungen. Eine unglaubliche Zahl. Gibt es da sowas wie eine Orpheus-Routine bei Ihnen?
Also Routine ist der Tod. Routine, das Wort habe ich gar nicht zugelassen. Dann haben die immer gesagt, ach Mensch, also weißt du, du hast das schon 50 Mal, du hast das schon 60 Mal, du flunkerst jetzt hier rum und macht dir da ja nichts aus. Nein, jeder Tag ist anders, jedes Publikum ist anders. Ich muss mich jedes Mal neu stellen. Für mich war eine Vorstellung immer ein Kampf, immer ein Vorsingen und immer ein Umarmen und um Liebe flehen an das Publikum.
Also immer eine einmalige Intensität.
Das ist immer eine einmalige Aufführung. Ich habe gute Aufführungen gehabt. Ich hatte vielleicht 4 oder 5 sehr gute, wo ich sage, heute, Kowalski, kannst du mit dir zufrieden sein. Das meiste war normal, für mich normal. Ich bin mein stärkster Kritiker und ich weiß, wenn was gut war und ich weiß, wenn was schlecht war. Die Aufnahme ist zum Beispiel gelungen. Ich höre meine Sachen eigentlich nie. Es ist für mich immer eine Qual gewesen, wenn man eine CD aufgenommen hat, dann kommt der Abhörtermin. Und dann hört man seine Fehler. Ich leide darunter richtig körperlich. Und deswegen habe ich eines Tages gesagt, so jetzt gehe ich in kein Studio mehr. Das ist erledigt. Jetzt kommt auch eine neue Generation von jungen, hervorragenden Fachkollegen. Die sind jetzt dran. Ich sage immer, jedes Alter hat sein Repertoire. Den Orpheus kann man nur singen, wenn man jung ist. Für mich war immer Gesang, Wort, Musik, Darstellung, das ist eine Einheit. Ich kann das nicht trennen.
Wir müssen das noch mal ein bisschen historisch einordnen, ja. Herr Kowalski. Ihr erster Auftritt als Countertenor bei den Händel-Festspielen 1982.
Ja, 82, ja.
Der Countertenor in den 80er Jahren in der DDR, Sie waren ein Pionier, Sie haben es auch erzählt, sowas gab es damals nicht. Gab es denn da sofort Anerkennung oder war das für viele auch so ein bisschen exotisch? Das war so ein Mann, der so hoch singt, war das so ein Paradiesvogel?
Paradiesvogel, aber sofort Anerkennung.
Durch die Musikalität?
Durch die Musikalität. Ich kann es mir nur so erklären, dass die auch gesehen haben, Mensch, das ist eine einmalige Sache. Und in der DDR, muss ich sagen, wurden ja Spitzensportler, Spitzenkünstler, wir wurden gefördert, erkannt und gefördert, geachtet und gehätschelt und liebkost. Und das ging dann so weit, dass ich dann plötzlich einen Brief bekam. Herr Kowalski, wir importieren jetzt so und so viel Peugeot. Hätten Sie Interesse an einem Peugeot? Also ich brauchte denn keinen Skoda oder Wartburg fahren. Das war alles sehr gut.
Und Sie durften mit dem Peugeot dann auch ins Ausland fahren?
Ins kapitalistische Ausland und in die selbstständige politische Einheit West-Berlin. So nannte sich das. Ja, ab 1985, weil Harry Kupfer gesagt hat, ich mache an der Staatsoper Hamburg den Belsazar von Händel und ich möchte für die Partie meinen Haus-Counter Jochen Kowalski mit nach Hamburg nehmen. Da mussten zwei Mann für mich bürgen. Das war der Intendant, der eine, und der andere war
der Intendant der komischen
Oper. Und Professor Dr. Werner Rackwitz, ein großer Händel-Spezialist. Und ich weiß noch, dass ich sag, Chef, der Tag, bevor ich zum ersten Mal nach Westdeutschland fahren durfte, hatte ich um Termin gebeten. Ich sag, Chef, Sie können sich darauf verlassen, ich hau nicht ab. Denn da kommt ein junger Mann von der Hochschule in ein Engagement an die Komische Oper. Ich habe gut verdient, konnte mit den besten Leuten arbeiten. Die Komische Oper war damals schon, heute nennt man das Multikulti. Da gab es Sänger aus USA, aus Polen, aus Bulgarien, aus der Sowjetunion, aus West-Berlin, aus Westdeutschland, aus Österreich. Wir waren wie eine Familie. Die Komische Oper gehörte eigentlich nicht zur DDR. Ich habe immer gesagt, das war der fünfte Sektor in Berlin. Wir hatten so ja noch Chorsänger aus West-Berlin, als ich anfing. Das hat ja Felsenstein durchgesetzt, dass nach dem Mauerfall alle da bleiben durften. Als einziges. Staatsoper musste alle entlassen. Und die Komische Oper, da durften die Westberliner Mitglieder alle im Engagement bleiben. Die kriegten dann irgendwie das Geld so und so. So ist es denn gekommen. Dann war ich dann in Hamburg und es war dann so ein Riesenerfolg. Und dann kam wieder der große Intendant, ich weiß nicht, ob der heute noch einigen Begriff ist. Für mich war er wie ein Vater. Professor Rolf Liebermann.
Ganz großer,
ne? Ja. Ein Herr.
Auch als Komponist, ja, auch durchaus von Bedeutung. Ich habe
von ihm eine Urführung gesungen.
Ein Schweizer.
Das war so wie ein alter, weiser Rabbi. Der saß an seinem Schreibtisch in Hamburg. Er hat mich gleich als seinen Sohn
unter die Fittiche genommen.
Und dann hat er gesagt, so Jochen, die versprechen dir hier das Blaue vom Himmel. Nach der erfolgreichen Premiere, was auch so war. Ich möchte bitte, dass du, wenn deine Vorstellungen hier beendet sind, dich in deinen Zug setzt oder ein Flugzeug setzt und fährst zu Harry Kupfer und zu Werner Rackwitz zurück an die Komische Oper. Die Verführung ist groß, du bist jung. Ich verstehe alles. Aber mach den langsamen Weg. Wenn ich dich brauche, ich hole dich jederzeit wieder nach Hamburg. Das war ein ganz toller Rat und der hat mir auch geraten, nimm nicht dein ganzes Geld, das du jetzt hier verdienst, wir bezahlen für dich die Münchner Versicherung und sowas alles. Du bist schneller 65, als du denkst. Und ich sag mal, dachte damals, ich war ganz eingeschüchtert, junger Mensch, der war 40 Jahre älter. Ich sag, ja, Herr Professor. Und ich habe aber gemacht, seinen Rat befolgt.
Und das war richtig.
Das war richtig, das merke ich jetzt. Er hat dann auch noch eine Oper komponiert mit der, für mich eine wunderbare Rolle, mit Gerd Albrecht. Das war die letzte Inszenierung von Ruth Berghaus. Die durfte ich in Hamburg machen. Ja.
Herr Kowalski, wir sind jetzt von Gluck zu Händel gesprungen, dann zu Rolf Liebermann. Bringen wir mal ein bisschen Struktur rein.
Ja,
und zwar
in
Ihr Repertoire. In erster Linie natürlich die Barockmusik als Ausgangspunkt.
Ja.
Aber das geht ja dann auch bis zur zeitgenössischen Musik. Johannes Kalitzki haben Sie eine...
Ich liebe zeitgenössische Musik und ich sperre mich überhaupt nicht.
Und dann natürlich noch die Operette, die leichte Muse.
Ja.
Ist das Leichte überhaupt so leicht zu singen?
Das ist das Schwerste überhaupt. Sie können sich nicht die Tage und Nächte, vor allem die Nächte, wo Herr Kowalski ganz allein in Wien saß und wusste, übermorgen ist Premiere von Fledermaus. Herr Kowalski, der erste Countertenor überhaupt, singt den Prinz Orlowski. So. Sie können sich nicht vorstellen, da bin ich die Höhenstraße, ich konnte nicht schlafen, nachts um 2 aufgestanden und immer hoch und runter. Immer hoch und runter. Ich sagte, wenn die mich hier, die Wiener sind ja ein tolles Publikum, wen sie mögen. Und wenn man Pech hat.
Kann man auch ziemlich die Schuss.
Ich hatte das große Glück, habe da auch Justino gesungen, mein Durchbruch, der hier an der Komischen Oper 84 war. Und der Hofrat Dönch hat sich das angeguckt, der wollte ein Stück von Harry Kupfer in Wien haben. Und da sagt er, das ist ja genial, das holen wir nach Wien.
Das war 86
Wien. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann ging es um die neue Fledermaus. Und da haben Sie recht, das war 87. Und da sagt der Hofrat Dönch zu mir, ach Kowalski, du bist mein neuer Orlowski. Und da habe ich gesagt, was ist denn das? Wer ist denn Orlowski? Ich kannte das doch nicht. Wirklich, ich kannte die Fledermaus nicht. Ich habe bloß immer den dritten Akt gesehen in dem Film in der Aufführung wegen Frosch. Hans Moser, Frosch und ja, und so.
Und Orlowski ist aber eigentlich eine Hosenrolle.
Eine Hosenrolle.
Nicht so Sopran, aber in diesem Fall.
Und da hat der gesagt, naja, endlich mal ein Mann, der die Töne richtig singen kann und nicht eine Frau, die sich auf Mann quält und da breitbeinig sitzt und hier den Kerl raushängen lässt. Wir machen jetzt mal realistisches Musiktheater.
Also ich lade mir gerne Gäste
ein. Naja, und dann habe ich das probiert. Hatte einen sehr guten Regisseur. Wissen Sie, wer mein erster Frosch war? Erwin Steinhauer, dieser tolle österreichische Schauspieler. Wenn ich jetzt immer einen Film mit Erwin sehe, sage ich mal, es war sein erster Frosch, mein erster Orlowski. Und das war in Wien so eine Sensation. Da hat sogar, wie heißt der Spiegel von Österreich? Profil, also die Frau Löffler, eine Hymne geschrieben. Ich bin immer vorsichtig mit Kritiken, wissen Sie? Aber das ist eine, die habe ich mir aufgehoben. Die war so toll.
Als Prinz müssen Sie nicht nur singen, sondern auch sprechen. Gibt's ja Dialoge.
Und
ist das eine Herausforderung für einen Sänger?
Ja, für mich war das damals ganz furchtbar.
Warum?
Na, ich habe noch nie auf der Bühne gesprochen.
Also wer singen kann, der wird auch sprechen können.
Nee, das ist im Trugschluss. Haben Sie mal Sänger Dialoge sprechen hören? Na, da kann Ihnen aber schlecht werden. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Also, das sind zwei unterschiedliche Berufe, das merke ich jetzt, wenn ich Melodramen mal mache ab und zu, ja. Das ist wirklich ein anderer Beruf. Mhm. Also nur eine Sprechrolle, zum Beispiel den Hamlet, ohne Musik, das würde für mich nicht gehen. Aber wir hatten jetzt vor anderthalb Jahren eine Uraufführung in Wien, eine Hamlet-Oper. Und da hatten die mich vom Theater an der Wien angerufen. Herr Kowalski, wir haben ja eine ganz tolle Partie für Sie. Was ist denn das? Na, Hamlet. Oh, sag schön, aber für Hamlet bin ich zu alt. Nein, Sie sollen ja nicht den Hamlet machen. Sag, na, wen denn denn? Na, den Geist von Hamlets totem Vater. Sag, na, auch toll. Wunderbar. Dann rückten die raus. Aber sie sprechen nur. Mhm. Ich sag, ich bin doch kein Schauspieler. Der Regisseur will sie, Christoph Lloyd, der will nur sie dafür und wir wollen das alle und so. Sagt, bitte um Geduld und bitte um extra Proben, weil das ist für mich Neuland. Gott sei Dank ist es ja eine Oper und es lief immer Musik. Und die Musik hat mich in die Stimmung gesetzt, die Rolle zu spielen und vernünftig zu sprechen. Und jetzt habe ich einen Preis dafür gekriegt.
Herr Kowalski, nochmal zurück zum Prinzen Orlowski, Fledermaus. Da haben Sie auch in New York gesungen, an der Met. Und da habe ich was gelesen, das fand ich einigermaßen kurios. Da haben Sie ein eigenes Kostüm getragen.
Ja.
Ich stelle mir das so vor, Sie fliegen nach New York und bringen ein Kostüm mit. Das ist ja sicherlich nicht mit der Kostümbildnerin da abgesprochen.
Das ist die berühmte Inszenierung von Otto Schenk. Die lief in Wien an der Staatsoper. In Düsseldorf habe ich die gesungen, überall. Das ist für mich die beste Fledermaus-Inszenierung überhaupt. Man erkennt das Stück, man weiß, in welcher Zeit es spielt. Die Leute benehmen sich normal, also richtig, so wie man im Opernführer das Fledermaus nachlesen kann, so hat man es auf der Bühne gesehen. Ist ja heute ganz, ganz selten. Und ich kam an und da sagte die von der Kostümabteilung, oh, ist ja so ein schlanker junger Mann. Wir haben ja nur die Kostüme von Tatjana Trojanos und Christa Ludwig
die
und
das sonst immer gesungen
Brigitte
haben.
Fassbinder sagt, na, das sind ja Damenfiguren, also, aber rein durch Zufall, habe ich wunderbaren Frack und alles drum und dran von Gianni Versace. Oh ja, können wir das mal sehen? Ja. Können Sie das mal anziehen? Können Sie das mal mitbringen in die Kostümabteilung? Und dann habe ich meinen Kleidersack geschleppt und dann habe ich mir das angezogen und waren die hin und weg. Und mir gesagt, das bleibt so. Das ist eine, wirklich von Versace, ja, das gibt nur zwei Ausführungen. Einer hat der große Sting, die Weste, die andere habe ich gekauft. Die kostete ein Vermögen in London. War mir egal. Das ist ja berufsbedingt, ne? Und die habe ich dann immer getragen, jahrelang, ja.
Und die Aufführung war ein großer Erfolg.
Die Aufführung
wahrscheinlich mit entsprechend Bammel bei Ihnen auch. Riesenhaus,
bitte
New York.
Bitte nicht dran erinnern.
Na doch, ein bisschen.
Es war furchtbar.
So ein bisschen Butter bei die Fische.
Sie stehen da auf der Bühne, die Proben waren ja auf der Probebühne und jetzt haben wir die erste Bühnenorchesterprobe und ich komme auf die Bühne und denke, mein Gott, was sind denn das da ganz oben? Das ist ja der Himalaya, so weit ist das weg. Hier bin ich da überhaupt nicht zu hören, nur hat die Met aber so eine sensationelle Akustik. Da hört man jedes bisschen. Also das war nachher kein Problem. War wunderbar. Lief gut. Erstmal hatte ich auch gute Kollegen, einen guten Regisseur, einen guten Dirigenten. Für mich ist immer das Umwelt so wichtig. Ich muss mich wohlfühlen. Und das ist bei Anna Met wirklich ganz toll. Wenn sie da ankommen, da kommt gleich auf ihr Apartment ein riesen Präsentkorb mit Essen und mit Wohlfühlsachen. Wohlfühlsachen, also kein Alkohol. Das ist strikt verboten. Aber richtig Leckerli und so. Und dann jeder Wunsch wird einem von den Augen abgelesen. Du sollst dir Höchstleistung bringen. Ist doch toll.
Herr Kowalski, wir wollen nochmal Musik hören. Mhm. Und zwar haben Sie auch mitgebracht, ausgesucht, Richard Heymann. Irgendwo auf der Welt gibt es ein bisschen Glück.
Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück.
Das ist eine Musik aus der Filmkomödie Ein blonder Traum von Paul Martin.
Ja.
Was ist das für ein Stück? Warum haben Sie das ausgesucht?
Na, da ist auch ein bisschen...
Eine Utopie oder ein Wunsch?
Das ist eine ganz große Hoffnung. Wie heißt es bei den Russen so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich lasse mir das alles nicht vermiesen. Irgendwo gibt es ein kleines bisschen Glück. Und ich habe das Glück in der Musik gefunden.
Irgendwo auf der Welt, Jochen Kowalski mit dem Salonorchester Illusion. Das ist das Salonorchester der Komischen Oper in Berlin. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Countertenor Jochen Kowalski. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Kowalski, 1985, das Jahr hatten wir erwähnt, Ihr Auftritt in Hamburg, Gerd Albrecht, Harry Kupfer, diese wunderbar. Inszenierung, Belsazar. Wir könnten jetzt lange reden, auch über die DDR, über den Westen, über Ihr Leben als Reisekader, über die SED, auch diese Parteitage, auf denen Sie ja teilweise einmal gesungen haben. Ihre Mitgliedschaft in der Ost-CDU. Ja. Ausführlich ist das nachzulesen, alles das, was Sie da erlebt haben in diesem Buch. Das sollten wir natürlich erwähnen, dass Sie zusammen mit Susanne Stehr gemacht haben.
Der da hatte Counter-Tenor ich wirklich Jochen Glück mit Frau Stehr. Also mit Frau, die so eine einfühlsame Interviewpartnerin und Schreiberin dann auch, ja.
Mit vielen Fotos auch, dieses Buch.
Ja, ich habe es ewig nicht in der Hand gehabt.
Hier ist es. Sie können mal gerne nachher mal blättern.
Nein, bitte nicht.
Ein Gesprächsbuch im Heinschel Verlag erschien und auch noch zu bekommen. Also, deswegen wollen wir das jetzt relativ kurz machen und deswegen einfach mal die Frage nach dem 9. November 1989. Wie haben Sie denn, Herr Kowalski, den Fall der Mauer erlebt?
Den Fall der Mauer habe ich erlebt auf der Bühne der Komischen Oper in der Aufführung Auf was sind eure Redeke.
Mal wieder.
Mal wieder. Ausverkauft, die Vorstellung. Aber irgendwie war ein ganz komisches Gefühl und eine ganz komische Stimmung im Haus. Es war sowieso, ein Ende war abzusehen der DDR. Am 4. November war die große Berliner Demo. Da war ich auch dabei auf dem Alexanderplatz, wo man sagt, 1 Million Menschen demonstriert haben für Freiheit und für Abschaffung der alten Genossen. Also es war eigentlich die spannendste Zeit meines Lebens. Wir hatten alle so die Schnauze voll von der alten DDR. Wir wollten alle eine neue DDR, einen anderen neuen Staat. Und dann kam der 9. November, ich habe mich wieder vorbereitet. Der Orpheus-Tag begann immer schon einen Abend vorher. Da wird nicht mehr gesprochen, da wird sich nur noch auf die Partie, dann wird die Partie nochmal durchgegangen, dann wird lange geschlafen. Alles das habe ich gemacht, bin am 9. in die Vorstellung gefahren, hatte vorher, was ich sonst nie mache, Fernsehen an und da lief die Pressekonferenz, aber ich habe mit Schabowski, aber ich habe das nicht mitbekommen, so richtig, weil ich mit Office beschäftigt bin. Wenn diese Vorstellung auf dem Plan stand, ist alles andere weg gewesen.
Und während der Vorstellung haben Sie nichts mitbekommen? Da war es natürlich.
Doch, da haben die Bühnenarbeiter raufgerufen auf die Bühne: Jochen, die Mauer ist weg. Dachte ich, müssen die mich jetzt hier so verrückt machen? Ich habe jetzt gleich zu singen: Che farò senza, ach, ich habe sie verloren. Also in der komischen Oper war ein anderer Text. Das ist, der Orpheus singt anderthalb Stunden lang schwerste Sachen und zum Schluss kommt die Arie, die alle Leute kennen.
Die wir vorhin gehört haben.
Die wir vorhin gehört haben. Das ist so gemein von Glock, ja. Aber er wusste ja auch nicht, dass Harry Kupfer das so verrückt inszeniert, dass man da eigentlich ja nicht mehr singen kann.
Und er wusste auch nicht, dass es am 9. November an diesem Ort aufgeführt wird.
Der wusste das alles nicht. Der wusste bloß, ich hab ein geniales Werk geschrieben. Also ich denke, das wusste er.
Dann war die Aufführung zu
Ende. Ich schminke mich ab, steig in mein Auto, fahr nach Hause und denke, wo wollen denn die jetzt alle hin? Sonst war um diese Zeit, waren in Ostberlin die Fußsteige hochgeklappt. So um 10:30, wenn ich von der komischen Oper weggefahren bin. Und jetzt war ein Leben auf den Straßen, Osloer Straße zu. Alle Zufahrtsstraßen, aber in die falsche Richtung.
In die falsche, in Anführungsstrichen.
Ja.
Das war dann plötzlich die richtige.
Was ist denn das jetzt hier? Komm nach Hause, hol mir wirklich ein Bier aus dem Kühlschrank. Das ist das Beste nach einer Vorstellung. Klingelt das Telefon, ein befreundeter Artist, der aus der DDR, der in Österreich gerade gastiert. Der sagt, schalte doch mal das Fernsehen an. Ich sage, wieso? Ich habe jetzt überhaupt keine Lust, die blöde Glotze anzugucken. Und ich schalte das Fernsehen an und da. Und was war Jochen Kowalskis erster Gedanke? Das ist jetzt ganz furchtbar, was ich sage. Die Leute werden jetzt entsetzt sein. Anstatt, ich sage, um Gottes Willen, wie komme ich morgen pünktlich zum Flughafen Tegel und kann die Vorstellung machen.
In Frankfurt.
In Frankfurt.
Am Main.
Am Main. Mir wurde so schlecht, da stehen ja Tausende. Ich muss ja da durch zum Flughafen. Das wird ja ein Desaster.
Das war der Pragmatiker.
Das war, naja, der Vorhang muss hochgehen. Mhm. Das ist doch so.
Aber Sie sind pünktlich angekommen.
Ich bin pünktlich angekommen und die haben mich alle umarmt. In Frankfurt am Main. Ich sage, ich habe ja nichts gemacht. Das waren die anderen.
Ich war auch
das, ich habe ja nichts gemacht. Die wollten nur alles wissen, ne, was da los war. Und da waren in Frankfurt zwei Bühnenarbeiter. Die sind abgehauen aus der DDR. Und mit denen hatte ich immer so ein ganz tolles Verhältnis. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch in Frankfurt an der Oper sind. Wir saßen dann nur noch zusammen. Und es wurde dann nach der Vorstellung Sommernachtstraum, wurde es dann sehr feuchtfröhlich. Kann ich sagen.
Herr Kowalski, Ihre Großeltern stammen aus Polen. Der Name ist ja polnischem
väterlicherseits.
Sie sind eingewandert, die Großeltern.
Ja.
Haben sich integriert.
Ich glaube, die haben sich nicht integriert.
Ich habe das einfach mal behauptet.
Ja, nee, die haben sich eigentlich nicht integriert. Die haben immer in der Familie zusammengelebt. Die haben zu Hause nur Polnisch gesprochen. Gott sei Dank, muss ich jetzt sagen, waren die, ich war gestern gerade da, wo meine Großeltern waren. Ich habe sie auf dem Friedhof besucht, ja. Die waren auf so einem Dorf in der Altmark. Das war ihr großes Glück. Wenn die da nicht gewesen wären, wären die abgewandert in irgendein Lager, weil sie waren Polen und sie sollten eigentlich auch das P tragen. Und dadurch, dass ihr ältester Sohn, mein Vater, nicht in die Landwirtschaft wollte, und ist abgehauen von zu Hause in die nächstgrößere Stadt nach Rathenow und wollte eine Lehre machen, Fleischer. Der hat sich sofort integriert, der hat kein Polnisch mehr gesprochen, der hat sofort Deutsch, hat sich in ein deutsches evangelisches Mädel verliebt, er als Katholike. Das war ja für meine Großeltern die größte
Überraschung.
Na, Überraschung nicht, das war schon mehr als die böseste Überraschung. Das Ende gut, alles gut, ist alles gut.
Ihre Mutter?
Ja, meine Mutter. Sie wollten heiraten und er durfte doch nicht heiraten, weil er Pole war oder staatenlos. Und dann hat er das irgendwie geschafft, auf irgendeinem Konsulat in Berlin mitten im Krieg die deutsche Staatsangehörigkeit noch zu bekommen. Mit der Auflage, heiraten, Staatsangehörigkeit, nächsten Tag Wehrmacht. So war das, so grausam. Der hätte ja am nächsten Tag fallen können. Ja, mein Vater. Das war so furchtbar eigentlich. Dadurch ist die Familie gerettet. Da waren die plötzlich auch alle Deutsche. Haben sie den deutschen Pass bekommen. Das ist so verrückt, ich möchte gar nicht drüber nachdenken.
Herr Kowalski, die Berliner Morgenpost hat zu ihrem 60. Geburtstag am 30. Januar 2014 geschrieben, sie seien eine eigentümliche, Zitat, eigentümliche Mischung zwischen Glamour und Bodenständigkeit.
Was ist denn das?
Hat es da drin gestanden? Ja. Glamour ist die Freude am Auftreten, auch die Freude am Prinzen Orlowski, an
ja,
Darstellen.
Aber das ist
und
mein
diese
Beruf.
Bodenständigkeit. Und die Bodenständigkeit ist doch das Berlinerische, die Altmark.
Herr Rölke, das ist mein Beruf. Glamour, das trenne ich total, ist die Rolle. Und wenn die Rolle vorbei ist.
Dann sind Sie bodenständig.
Da so wie ich bin, dann bin ich einfach so wie ich bin. So, da bin ich so, wie ich bin. Jetzt nochmal auf Hochdeutsch. Ich könnte das jetzt auch in Frankfurter Dialekt babbeln, aber das habe ich eigentlich nie hinbekommen.
Man könnte sagen, eine weltläufige Bodenständigkeit. Also ein bisschen paradox. Aber in New York, in Japan sind sie viel gewesen.
Ja. In Wien. Jerusalem. In Wien bin ich fast zu Hause. London. Also New York hatte ich immer Heimweh. Das schlechte Essen da. Und Gott sei Dank hatte ich Hermann Prey damals. Gott sei Dank hatte ich Hermann Prey an meiner Seite in den ersten Jahren. Der war der Eisenstein im Fledermaus. Der sagt, du, hast du mal Appetit auf Kohlroulade und auf Paprikaschote gefüllt? Ich sage, Hermann, du machst mich jetzt verrückt. Du bist Fleischersohn, ich bin Fleischersohn. Wir essen gerne einen schönen Schweinebraten mit Kümmel. Aber wo kriege ich denn den in New York? Und er sagt dann, wir treffen uns morgen dann und dann, fahren mit der U-Bahn dahin. Hermann hat sich nie eine Taxi genommen, war zu teuer. Also wir sind mit der U-Bahn in das polnische Viertel von New York, irgendwo East, zweite Straße East. Das war ein Traum.
Endlich.
Dann wollte endlich Bulette. Darf das ja nicht sagen. Das andere, dieses amerikanische Essen, ja.
Die haben ja auch Buletten. Diese
Hamburger.
Ja,
Burger. Das ist keine Bulette.
Das wollen wir nicht vertiefen, Herr
Nein,
Kowalski.
Das ist ja auch nicht böse gemeint. Also ich meine, das ist alles positiv. Ich denke mit so viel Freude an Amerika und mit so viel, weil ich hatte da die ganz glückliche Zeit. Wenn man Erfolg hat, ist man immer glücklich, ne? Aber Marlene Dietrich hat mal den Satz gesagt, das französische Essen und das internationale genießt man, aber das deutsche Essen, darauf freut man sich. Wenn Sie wissen, was ich meine, die Sonntagsroulade von Mutter. Rindsroulade zum Beispiel. Und das habe ich in Amerika so dermaßen vermisst. Naja.
Herr Kowalski, lange Karriere, viele Jahre, viel Erfolg.
Auch Misserfolge, die dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Die hatte ich auch. Die gehören einfach mit dazu.
Die Hochs und die Tiefs?
Ja. Gott sei Dank, dass ich die Tiefs hatte.
Auch mal eine Operation an den Stimmbändern?
Eine Operation an den Stimmbändern, eine neue Herzklappe, x-mal Stents gesetzt. Ja, das gehört alles mit dazu.
Das Zauberwort für eine nachhaltige Karriere heißt Nein. Das haben Sie mal gesagt. Was haben Sie damit gemeint?
Na, ich habe Sachen gemacht, die ich hätte eigentlich nicht machen dürfen. Die haben mich dann, weil ich dann so viel Angst bekommen habe, nachts richtig krank gemacht. Und dann ging es dann bis zum Herzinfarkt. Hätte ich bloß Nein gesagt, wäre das nicht passiert. Aber ich wollte das alles machen. Sie wollen alles denn machen, wissen Sie? Und man kann nicht alles machen. Man soll auch nicht alles machen. Das habe ich aber erst im Alter gemerkt. Man soll nicht alles machen. Man muss wissen, wo seine Grenzen sind und da muss man sagen, nein. Aber man will ja auch, man will den Agenten befriedigen und man will das und das und das. Wenn ich was zugesagt habe und habe innerlich im Bauch gespürt, ist eigentlich nichts für dich. Dann habe ich immer schlechte Kritiken gekriegt. Dann war ich immer nicht gut.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man eigentlich in allen Bereichen auch anwenden kann. Nicht nur, das wird nicht nur ein Sänger sagen. Das
aber beim Sänger, wir stehen so auf dem
exponiert.
Tablett exponiert und dann liest man das 2 Tage später in der Zeitung. Na, das ist vielleicht furchtbar. Da könnten sie sich gleich erschießen. Dann trauen sie sich nicht auf die Straße, weil sie denken, jeder hat jetzt diesen Verriss gelesen, du musst dich jetzt erschießen. Erschieß dich bitte sofort. Aber das hält 3 Tage an und dann
kommt
überlegt
der Optimismus
man,
zurück.
Nee, dann überlegt man und dann sagt man, Mensch, eigentlich hatten die recht. Eigentlich hatten die recht. Die meinen es ja nur gut mit dir und die geben mir jetzt den Rat. Manche sind natürlich bösartig. Ich habe ganz bösartige Sachen lesen müssen. Die waren wirklich persönlich bösartig. Aber das gehört auch mit dazu. Was musste sich Domingo gefallen lassen? Was mussten sich die größten Leute gefallen lassen? Caruso, mein Gott, Schaljapin, Maria Callas. Das sind nur die, für mich die 3 allergrößten, ja. Das muss man wissen, wenn man auf die Bühne geht, dass das nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, was drei Tage später in der Zeitung steht.
Das heißt, man muss auch Durststrecken dann überwinden.
Das muss man überwinden.
Man muss sich auch nicht kaputt machen lassen.
Man muss sich nicht kaputt machen. Die sollen dann Krieg und Frieden von Tolstoi lesen.
Gibt es denn
in der Zeit.
Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Stimmfach und einem Charakter? Also anders gefragt, tickt ein Bass anders als ein Tenor? Und tickt ein Tenor anders als ein Countertenor?
Ich habe mich immer am besten mit Bässen vertragen. Ich zähle jetzt mal auf. Einer meiner liebsten Kollegen und Freunde ist René Pape. Bass an der Staatsoper und an der Met Nummer 1. Kurt Moll. Als Kurt Moll für mich der Superbass, als wir zusammen in Salzburg Krönung der Poupée machten, ich sang den Ottone, er war Seneca. Als er mich das erste Mal gehört hat und nach den Proben sagte er, komm mal her, hier steht jetzt ein Glas Wodka, hier steht meins, das trinken wir jetzt aus und ich bin für dich ab heute Kurt. Das war für mich wie ein Ritterschlag. Der große Kurt Moll bietet den kleinen Jochen Kowalski aus Wachow, Kreis Nauen, das Du an. Oder Harald Stamm, mit dem stehe ich heute noch im engen Kontakt. Rolf Kühne von der Staatsoper, das sind alles so. Irgendwie die hohen Stimmen und die tiefen Stimmen passen gut zusammen.
Also ein richtiger Kontrapunkt.
Wissen Sie, dass der Kurt Moll, der konnte mich kopieren. Dieser mit dieser Bassstimme, der konnte, hatte einen Countertenorton da oben drin. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das haben wir natürlich nur im Gang gemacht im Festspielhaus. Hatte auf der Bühne, der war perfekt.
H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Countertenor Jochen Kowalski. Wir machen an dieser Stelle einen Punkt. Wir müssen einen Punkt machen.
Schade.
Unsere Zeit ist vorbei. Eine Musik haben Sie ausgesucht. Eine Aufnahme mit dem Dirigenten Nikolai Golovanov, Johann Sebastian Bach, die R aus der Suite Nummer 3, Bachwerkeverzeichnis 1068, mit 10 Cellisten des Moskauer Radiosinfonieorchesters. Was ist das Besondere an dieser Aufnahme? Warum haben Sie die ausgewählt,
Herr Kowalski? Erstmal liebe ich Wilhelm Furtwängler und Nikolai Golovanov, die großen spätromantischen Dirigenten. Man sagt auch, Golovanov war der russische Furtwängler. Die haben sehr viel gemeinsam. Der Mann hat in der schlimmsten Stalinzeit die Fahne der Kultur hochgehalten, der alten russischen zaristischen Kultur, Nikolai Golovanov. Und der hat, Sie müssen mal gucken, wann die Aufnahme entstanden ist.
1945,
nach dem schlimmsten aller Kriege, nachdem Deutschland dieses Land verwüstet, Millionen Menschen ermordet hat, hat er Bach aufgenommen. Das würden die Deutschen niemals machen. Die haben heute noch Schwierigkeiten mit den Russen. Da hat der Russe Golovanov diesen Bach aufgenommen. Die Atmosphäre, die in dieser genialen Aufnahme festgehalten ist, raubt mir jedes Mal wieder den Atem oder nimmt mir den Atem, ist einfach breathtaking, wie man heute so schön sagt. Ich liebe die Aufnahme so sehr. Ich habe die vor Jahren in Moskau auf dem Trödelmarkt, die Schellackplatte mal gekauft. Das gibt es jetzt Gott sei Dank auf CD. Und meine Damen und Herren, lassen Sie sich einfach mal von dieser Art und Weise dieser Interpretation verzaubern, überzeugen oder genießen einfach.
Ein kurzweiliges Gespräch mit Ihnen, Jochen Kowalski, das jetzt mit diesen Klängen ja etwas verhalten zu Ende geht.
Soll es auch.
Herr Kowalski.
Wünsche ich mir. Alles Gute, vielen Dank, Herr Röke.
Ich danke Ihnen.
Tschüss. Thank you.